Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Fast genau ein Jahr ist es her, dass die Iranerin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gestorben ist. Sie war festgenommen worden, weil sie zu viel Haar gezeigt hatte. Seitdem protestieren Iranerinnen und Iraner für mehr Frauenrechte und für den Sturz des Regimes. Das geht aber hart vor gegen die Protestierenden. Viele wurden verhaftet und sogar hingerichtet. Viel über das Leben in Teheran im Iran vor den Protesten erfährt man in einem ganz neuen Roman. Terrafik heißt er, von Niloufar Kakerankosani. Gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Zum ersten Mal die Heimat der Eltern zu besuchen, die für einen selbst eigentlich fremd ist, das ist eine einschneidende Erfahrung, die längst auch in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur angekommen ist. Fatma Aydemir oder Dinçer Gücüyeter haben darüber geschrieben und ganz aktuell Niloufar Kakerankosani in ihrem Debütroman Terrafik. Darin geht es um eine junge Frau, die zum ersten Mal zu ihrer Großfamilie nach Teheran reist 2016. Und ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich, dass die Autorin jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ich habe schon gesagt, Terrafik ist ihr Debütroman. Es geht um eine junge Frau, die genauso heißt wie sie, Niloufar. Sie ist in Deutschland geboren, der Vater stammt aber aus dem Iran und er ist zurückgegangen, hat da auch eine neue Familie gegründet und lädt sie dann ein, ihn zu besuchen. Da hat sie erst keine Lust dazu, aber dann macht sie es doch. Wie nah ist Ihnen denn Ihre Namensschwester Niloufar in diesem Buch?
Ich glaube schon unverkennbar sehr nah. Also hatte natürlich kein Interesse daran, das zu verschleiern, sondern bin damit ganz offen umgegangen, dass ich gesagt habe, das sind sehr viel persönliche Eindrücke und war auch froh, nicht eine Figur erschaffen zu müssen, die so ganz zuverlässig ist, sondern wollte gerne auch eine Figur zeigen, die eben ganz viele Zweifel hat und die auch diese Zweifel hat, die ich damals hatte, als ich in den Iran gefahren bin.
Was waren denn das für Zweifel? Das Unbekannte, was da auf einen zukommt oder diese Begegnung mit der Familie? Was hat sie da ins Zweifeln gebracht?
Oh, so ziemlich alles, würde ich sagen, denn Iran war schon auch immer ein Land, das mir auch viel Angst gemacht hat oder und das ja auch der Protagonistin so ein bisschen unheimlich ist, da sie ja noch nie dort war und natürlich kaum Quellen hat, wie das Leben dort wirklich abläuft. Und das führt schon zu einer großen Überwindung, sich dann in so ein Land aufzumachen. Und gleichzeitig ist da aber auch eine große Neugier gewesen, weil der Vater von Niloufar ja eben dort lebt und da auch viel Distanz ist zwischen den beiden, aber gleichzeitig ist es eben auch so ein Stück von ihrer Identität, was sie nicht loslässt und weswegen sie sich dann eben in den Flieger setzt. Und das war bei mir damals tatsächlich auch so.
Und wie ist das dann? Also im Buch beschreiben Sie das ja so, dass da so eine riesige Großfamilie auf einmal ist. Die einzige, die die Erzählerin wirklich noch in Erinnerung hat, ist ihre Großmutter, die auch mal in Deutschland waren. Aber viele können auch gar nicht gut Englisch. Sie kann kein Farsi. Was treffen da so für Erwartungen oder Wünsche aufeinander bei diesen zwei Welten?
Also ich glaube, Niloufar stellt sich schon vor, da irgendwie anknüpfen zu können, auch wenn da wirklich viel Distanz ist und Sprachbarrieren und unterschiedlichste Leben, die aufeinander prallen. Aber ich glaube doch so ein Wunsch, dort irgendwie so ein bisschen Zugehörigkeit oder sogar Heimat zu finden. Und und sie fragt sich, ob es da vielleicht gibt, was sie auch ein paar Antworten verschaffen kann. Nicht zuletzt ja auch ihr Vater, dem sie ja auch ein paar Fragen stellt.
Die lassen ja dann auch aber die Erzählerin fast nichts selber machen. Also sie ist ja da quasi auf so einer Reise, wo sie wieder in so eine Art Kinderstatus kommt. Das ist auch dann nochmal eine Erfahrung von sich selbst als jemand anderem, oder?
Ja, also ich hatte selber das Gefühl, dass ich das irgendwann einfach akzeptieren muss, wenn ich irgendwie dort überleben möchte. Also das war einfach ein großer Kraftakt, muss ich auch sagen. Denn es war alles anders, als ich es kannte. Und diese Eindrücke, die man gewinnt, die sind natürlich verbunden mit viel Akzeptanz von Dingen, die einen überraschen, die einen völlig überfordern. Aber die Motivation war einfach sehr groß, das auszuhalten und dort einfach hinzuschauen.
Aber das hört man ja immer wieder, dass Menschen, die eben schon mal die in den Iran reisen oder gereist sind oder nach Teheran, sagen, das ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Ich habe mir viel, als ich mich vorbereitet habe, auch so ein ganz tolles Buch, wieder ein Stadt der Lügen von Ramita Nawai. Da zeigt die ja, dass da eigentlich alle so eine Art Doppelleben führen und das auch schon komplett verinnerlicht haben. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, ich habe das schon so erlebt, dass diese über 40 Jahre Diktatur die Menschen natürlich auch prägen und dass es so eine ganz andere Form des Umgangs miteinander gibt, auch eine andere Form von Höflichkeit oder vielleicht Diplomatie. Ich habe erlebt, dass Sachen sehr selten direkt ausgesprochen werden und dass man sich oft auch in die Nesseln setzt, wenn man auch mal klare Ansagen macht. Und ich glaube, da kommt viel zusammen. Also da kommt sicherlich ein Stück patriarchale Kultur, aber auch eben diese Erfahrung der Unterdrückung zusammen. Und das macht schon was damit, wie die Leute miteinander umgehen. Und ich glaube, alle IranerInnen, die ich kenne, die kennen dieses Gefühl, dass man aufpasst, was man preisgibt oder dass man nur gewisse Rahmen hat, in denen man sich sicher fühlt und dass man aber nie wirklich sicher ist. Und das macht eben auch was mit der Kommunikation und mit der Sprache.
Es ist ja am Anfang auch so, dass die Erzählerin eigentlich gar nicht so ein gutes Verhältnis zu dem Vater hat. Aber dann durch diese Reise passiert ja unheimlich viel zwischen den beiden. Das ändert sich total. Also da findet doch auch eine Annäherung statt.
Ja, das war mir auch ganz wichtig zu zeigen, dass es so eine Entwicklung gibt von einem sehr kühlen, abwesenden Vater oder auch einer, der vielleicht einfach nie viel Worte verloren hat aus ganz unterschiedlichen Gründen, was auch bei der Tochter große Spuren hinterlassen hat. Da ist viel Entfremdung und ich wollte schon zeigen, wie auch diese Entfremdung am Ende ein bisschen überwunden wird, indem sich die beiden emotional annähern, auch wenn viele Fragen unbeantwortet bleiben oder wenn klar ist, dass es einfach zwei sehr verschiedene Welten sind, dass Niloufar letzten Endes lernt, ihren Vater auch ein Stück weit zu verstehen und Empathie zu entwickeln.
Der ist ja ohnehin, finde ich, eine sehr interessante literarische Figur. Sie erzählen das ja auch auf mehreren Zeitebenen, aber eben auch erzählerisch. Und eine Ebene erzählt eben diese Geschichte des Vaters. Und denn der ist ja in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, um zu studieren und hat dann auch diese Familie gegründet. Aber er geht dann von einem Tag auf den anderen zurück. Warum?
Ja, das ist, glaube ich, gar keine so einfach zu beantwortende Frage. Ich glaube, also Khusro im Buch ist jemand, der seine Träume einfach nie aufgegeben hat und der gleichzeitig immer unter dem Druck stand, sich beweisen zu müssen. Das ist vielleicht auch was viele Menschen mit Migrationsgeschichte kennen, dieses eigentlich alles richtig machen wollen und trotzdem am Ende doch abgelehnt zu werden. Und in dieser Situation befindet sich Khusro. Also seine Frau möchte ihn nicht mehr haben, das Land möchte ihn auch irgendwie nicht so richtig haben. Und das führt natürlich zu einer riesigen Kränkung, die dann auf eine Persönlichkeit trifft, die dann eben sagt, gut, dann gehe ich und dann fange ich nochmal woanders ganz von vorne an, auch wenn es der totale Ritt ins Ungewisse ist.
Und das schreibt sich ja offenbar auch fort, ne? Denn selbst die Erzählerin hat ja auch Erfahrungen von Ablehnung oder Diskriminierung aufgrund ihres Namens. Und das, obwohl ja eigentlich der Vater so eine Leerstelle ist, aber sie schleppt das dann mit sich rum, dieses Erbe.
Ja, und ich glaube, das ist auch genau das, was die Niloufar im Buch auch nicht versteht, wo das eigentlich herkommt. Und das ist auch etwas, was mir im Schreiben selbst erst sehr bewusst geworden ist, diese transgenerationalen Prozesse, dass man all diese Gewohnheiten und diese Gefühle auch doch mit sich rumträgt und dass es auch ganz schwierig sein kann, wenn man nicht weiß, wo das eigentlich herkommt. Und das war natürlich dann auch eine große Motivation, dem auf die Spur zu gehen.
Aber das ist ja auch gerade ein großes Thema eben in der Literatur. Ich habe das auch ja anfangs schon gesagt, es ist offenbar jetzt fällig, dass sich eben diese Generation, der Sie, auch Sie angehören, damit auseinandersetzen. Verfolgen Sie das auch, was andere so darüber schreiben?
Ja,
ist das vergleichbar?
Ja, also ich finde natürlich, dass es ganz diverse Stimmen gibt und alle haben auch unterschiedliche Arten, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist mir schon wichtig, dass das auch differenziert wahrgenommen wird als Literatur. Aber gleichzeitig freue ich mich darüber, endlich auch Figuren kennenzulernen, an die ich ein bisschen anknüpfen kann. Und das ist ein ganz wichtiges Gefühl, was auch für das Schreiben und für den eigenen kreativen Prozess unheimlich wichtig ist.
Ich würde gern nochmal mit Ihnen quasi in den aktuellen Iran schauen. Der Roman endet ja vorher, aber Sie haben ja sicher Kontakte nach Teheran oder überhaupt in den Iran. Was hören Sie so? Wie ist die Situation im Moment für die Menschen, die Sie kennen?
Also die Situation ist dramatisch, würde ich sagen. Und ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, mit wie viel Verzweiflung wir konfrontiert sind. Wir haben natürlich Angehörige, Bekannte dort, aber auch einfach zu wissen, was für Grausamkeiten dort passieren. Und das macht mich in vielen Momenten sehr, sehr hilflos und ohnmächtig. Und ich muss gleichzeitig sagen, ich hatte nie mehr Hoffnung, dass jetzt endlich etwas sich verändern kann, weil ich doch merke, dass die Menschen in der Diaspora sich vernetzen und wenn wir zeigen, dass das, was gerade in Iran passiert, dass das unser Leben hier als Deutsche in Deutschland betrifft, dann glaube ich, ist das unsere Chance, dass Iran ein Land werden kann, in dem man irgendwann in Frieden und Freiheit leben kann.
Also mehr Unterstützung noch für die Frauen, für die Protestierenden da, weil das Regime ja doch immer repressiver wieder wird jetzt.
Also wir müssen uns einfach, wir müssen aufhören, glaube ich, uns an ein Iran mit diesem Regime zu klammern. Für mich ist klar, dieses Regime hat keine Zukunft, sondern wir müssen uns Iran als zukünftigen demokratisches Land vorstellen. Und dazu brauchen wir eben diese Zeitenwende in der Politik, wo es keine Deals mehr gibt und nichts, was dieses Regime weiter aufrechterhält, denn es hat in der Gesellschaft absolut keine Legitimation mehr.
Und glauben Sie, die schaffen das, die Protestierenden, dass sie da tatsächlich eine Wende herbeiführen können?
Ich glaube, dass auf jeden Fall eine Chance da ist. Und ich glaube, solange es Menschen gibt, die protestieren und auch solange es Menschen gibt, die hier ihre Stimme, die sich hier sichtbar machen und auch dazu sprechen, ich glaube, solange ist es möglich.
Vielen Dank, Niloufar Kakiran-Kosani. Danke, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und der Roman Terrafik ist im Blessing Verlag erschienen. Er kostet 24 Euro und ist 256 Seiten lang. Und am 28. September findet die Premiere des Buchs im Literaturhaus Berlin statt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Digital Detox, so lautet ja eine Zauberformel, die gegen die permanente Reizüberflutung wappnen soll. Und es gibt schon zahlreiche Erfahrungsberichte, wie es denn dann so ist, das Leben ohne. Die Berliner Autorin Jennifer Becker hat sich in ihrem ersten Roman literarisch damit auseinandergesetzt. Zeiten der Langeweile heißt ihr Debüt und Simon Sahner hat es gelesen. Herr Sahner, wer hat denn da genug vom Leben in permanenter Erreichbarkeit?
Ja, guten Morgen. Mila hat genug vom Leben in permanenter Erreichbarkeit. Die ist 30 Jahre alt und hat Stück für Stück auch genug von allem, was auch nur im Entferntesten mit dem Internet oder mit Digitalität zu tun hat. Und im Winter 2021, also mitten in der Pandemie, löscht sie sich und ihre Vergangenheit aus dem Internet. Und sie fängt mit den Social-Media-Profilen an und dann Stück für Stück immer weiter ihre beruflichen Webauftritte und dann jede Spur, die sie seit der Kindheit hinterlassen hat und geht immer, immer weiter, bis sie schließlich Handynutzung einschränkt, Laptopnutzung und sich irgendwann sogar wieder DVDs kauft, um möglichst wenig mit dem Internet zu tun zu haben. Und als sogar das dann nicht ausreicht, flieht sie, könnte man sagen, eigentlich komplett aus einer Zivilisation.
Also das hat schon ordentliche Folgen offenbar, dieser Entzug. Was löst er denn noch so aus?
Also zunächst mal löst er aus, dass sie halt an einem alltäglichen Leben überhaupt nicht mehr teilnehmen kann. Aber man kann auch sagen, sie rutscht so in eine Art Manie hinein. Denn am Anfang ist dieser Grundgedanke, sich ein bisschen Sorgen um Privatsphäre zu machen und vielleicht mal die Social-Media-Nutzung einzuschränken, der ist ja zunächst mal überhaupt nicht abwegig. Aber mit dem Fortschreiten der Handlung nimmt Milas Verhalten dann eben manische Züge an und spätestens dann, als sie eben nicht mehr an einem sozialen öffentlichen Leben teilnimmt, aus Angst in irgendeiner Form mit dem Internet in Berührung zu kommen, hat man den Eindruck, dass hier etwas gekippt ist. Und der Roman beschreibt im Grunde genommen, wie sich ein Mensch vollkommen aus der Gegenwart zurückzieht und vollends in Einsamkeit abrutscht.
Wie ist das denn erzählt? Ist denn Mila auch die Erzählerin des Ganzen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, exakt. Also Mila erzählt das aus der ersten Person und sie erzählt das sehr gut lesbar und in einem sehr linearen Handlungsverlauf. Aber dadurch, dass wir das eben aus der Ich-Perspektive lesen, haben wir einen permanenten Zugang zu ihren Gedanken und zu den Spiralen, in die sie sich hineinarbeitet. Und das führt eben dazu, dass wir auf der einen Seite sehr gut nachvollziehen können, wie sie zu diesen Entscheidungen kommt. Auf der anderen Seite führt es ein bisschen dazu, dass diese Figur zum Teil etwas anstrengend wird, weil man irgendwann auch nicht mehr bei ihren ganzen Realitätsentzugsentscheidungen mitgehen will. Und dann kann es passieren, dass die Figur irgendwann etwas nervig wird.
Also das klingt so, als wäre es eben mehr Realitätsentzug als reiner Entzug aus der Digitalität. Ist das also dann auch so eine Art gesellschaftskritischer Roman, würden Sie das schon sagen?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist viel mehr Gesellschaftskritik als Internetkritik. Und das hat mich auch ein bisschen an der Aufmachung des Romans gestört, weil man könnte meinen, es geht hier um das Schlechtmachen des Internets, aber darum geht's eigentlich gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, wie ein Mensch in einer Lebenssituation überfordert ist von der Welt um ihn herum, insbesondere in dem Fall durch die Pandemie, aber man könnte das eigentlich auf jegliche Krisen ausweiten und Mila kommt nicht mehr damit zurecht, dass alles um sie herum immer zur gleichen Zeit geschieht. Sie ist immer erreichbar, sie erfährt immer alles sofort und sie entzieht sich dem Ganzen eben Stück für Stück und kann sich eben nicht ihren Ängsten und ihren Sorgen stellen, sondern versucht, das alles von sich wegzudrücken. Und das ist schon sehr vielschichtig erzählt und man könnte viel darüber diskutieren. Was ich aber noch am Ende noch anfügen will, ist, dass ich es sehr interessant finde, dass man jetzt hier eben auch eine Verarbeitung der Pandemiesituation so langsam in der Literatur sieht. Und dafür ist dieser Roman ein Beispiel.
Simon Sahner über den Debütroman von Jennifer Beckers Zeiten der Langeweile. Das Buch ist bei Hansa Berlin erschienen, hat 238 Seiten und kostet 23 Euro. James Lee Burke ist bekannt für seine packenden Südstaaten-Thriller. Seit 1987, also seit fast 40 Jahren, schreibt er. Damals erschien der erste Band um den Polizisten Dave Robichaud, der jetzt auch im neuen Roman von James Lee Burke wieder im Mittelpunkt steht. Verschwinden ist keine Lösung, heißt er. Und er ist in diesem Monat neu in unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen. Und Jury-Sprecher Tobias Golis stellt uns das Buch vor.
Neue Krimis.
Abschied nehmen müssen wir von Dave Robichaud, ehemals Mitglied der Mordkommission von New Orleans, jetzt Sheriff in New Iberia, einer Kleinstadt, nordwestlich davon in den Bayous gelegen. Verschwinden ist keine Lösung, lautet der deutsche Titel des 23. und vermutlich letzten Romans über ihn, den der große Südstaaten-Autor James Lee Burke veröffentlicht hat. Damit endet eine der größten Serien der modernen US-amerikanischen Kriminalliteratur. Fast 40 Jahre Zeitgeschichte spiegeln sich in diesem Südstaaten-Epos. Doch es umspannt einen viel größeren Zeitraum. Ich suchte nach dem Ursprung menschlicher Grausamkeit. Sie kennt keine Grenzen und ist uferlos. Das ist Robichauds Antrieb, der tiefere, metaphysische Grund seines niemals abgeschlossenen Kampfes. Dave Robichaud und sein Partner Cleet Purcell sind keine Detektive von der Art, die akribisch Spuren sucht und Beweise. In all ihrer Zerrissenheit und Fehlbarkeit personifizieren sie, der Alkoholiker und der Gewaltmensch, die verschüttete Sehnsucht nach Frieden und Liebe. Sie tun es im rücksichtslosen Kampf gegen das Böse überall, wo sie es wittern. Und sie wittern es wieder, als die junge Isolde Belangi gesteht, sie solle als Objekt eines archaischen Tauschs einem Kinderschänder, dem Boss der Familie Chandel, übereignet werden. Seit Generationen bekämpfen sich die Familien Belangi und Chandel in undurchdringlicher Feindschaft. Die epische Welt des James Lee Burke ähnelt der von Miltons Paradise Lost, Gut und Böse in ewigem Kampf. Sie unterscheidet sich aber auch von ihr, denn sie ist in der Realität verankert. Sie erzählt von realen Verbrechen, von politischen Machtspielen, von Geschichte, Liebe und Gewalt in Louisiana. In seinem letzten Robichaud-Roman »Verschwinden ist keine Lösung« versammelt James Lee Burke, inzwischen 86 Jahre alt, alle Elemente, die sein Erzählen so einzigartig und unverwechselbar machen. Die wunderbaren Traumbilder seiner Landschaftsbeschreibungen, die Verlorenheit seiner Figuren an die blutige Geschichte ihres Landes, ihre explosive Wut und Gewalttätigkeit, ihre Verachtung von Menschenschändern und Despoten, ihre Verzweiflung über das auf ewig verlorene Paradies in einer der schönsten Landschaften der Welt.
James Lee Burkes Roman »Verschwinden ist keine Lösung« ist beim Pendragon Verlag erschienen. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Jürgen Bürger. Und es ist im September auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste und Tobias Golis hat es empfohlen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Friederike Landau-Donnelly. Ich bin 34 Jahre alt. Ich arbeite als Assistenzprofessorin für Kulturgeografie in den Niederlanden an einer Uni und sitze gerade im Berliner Gleisdreieckpark in Kreuzberg und lese gen Feierabend ein Buch. Soll ich mal vorlesen, wie es heißt? Post-Socialist Political Graffiti in the Balkans and Central Europe. Also es geht um das Politische in der Kunst auf der Straße, geografisch eingeordnet auf den Balkan und Süd- und Zentraleuropa, wo ich mich noch nicht so gut auskenne. Und dann ist das quasi die Sommerlektüre, sich woanders hinzubeamen, zu gucken, was da so auf den Straßen passiert. Ich glaube, es geht noch nach Belgrad, Jugoslawien nach Jugoslawien. Ist im postsozialistischen Kontext auch spannend, weil Graffiti ja immer mit Protest gleichgesetzt wird, ne? Und dann ist natürlich die Frage, wenn es jetzt ein Regime nicht mehr gibt, protestiert man dann jetzt gegen die neue kapitalistische Gegenwart oder protestiert man gegen das Wegfallen des Sozialismus oder so? Ich glaube auf jeden Fall, dass es gut ist. Nicht nur so dieses typische Graffiti ist böses Vandalismus, sondern es versucht sozusagen auch das Mehr zu sehen, was Graffiti zu leisten hat. Und auch, weil halt das jetzt ein besonderer Beitrag ist über eine Region, die noch nicht so beforscht ist.
In Berlin liest Friederike Landau-Donnelly das Buch Post-Socialist Political Graffiti in the Balkans and Central Europe von Mitja Velinkonja. Er ist Professor für kulturelle Studien an der Universität von Ljubljana, Slowenien. Und erschienen ist das Buch bei Taylor & Francis London. Auf Englisch natürlich, als Taschenbuch kostet es 40 Euro. Wir haben ja gestern vom Internationalen Literaturfestival berichtet. Heute Abend findet im Rahmen des ILB die Lange Nacht des Exils statt in der Akademie der Künste Berlin. Kuratiert hat diese Veranstaltung Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Sie ist Schirmherrin und wird das Programm mit einer Rede zum Exil eröffnen. Denn Hertha Müller setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, an die Erfahrungen von Exil während des Nationalsozialismus zu erinnern und dabei auch immer eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen.
Und wir kennen doch die Vorwürfe, mit denen die Leute aus dem Exil leben mussten, wenn sie zurückgekommen waren. Dass sie also als Verräter, als sie hätten das Vaterland nicht vertreten oder sie wären zum Feind übergelaufen, von Marlene Dietrich über Willy Brandt. Also das sind ja die bekannten Namen. Und insofern hat man das Thema nicht ernst genommen. Ja. Und dadurch hat man nie verstehen wollen, was diesen Leuten zugestoßen war.
Sagt die Schriftstellerin Hertha Müller, die sich ja schon seit Jahren auch für das Exilmuseum einsetzt, das am Anhalter Bahnhof entstehen soll, in der Ruine des ehemals größten Bahnhofs von Berlin. Und warum das so wichtig ist, erklärt sie bei uns im Programm.
Wir brauchen die Geschichten der einzelnen Menschen und all diese Dinge, dass man freiwillig war, dass man, wenn man irgendwo ankam, kaputt und vereinsamt irgendwo ankam, welche Zufälle wem begegnet sind, die Suizide, die auch passiert sind, aus totaler Verzweiflung und Hilflosigkeit oder die Glücksfälle, die passiert sind. Also es gibt ein ganzes Register von dem größten Unglück bis zu großartigen Glücksmomenten oder gelungenen Biografien. Und das alles zusammen, dieses Fächer, den wollen wir durch das Exilmuseum zeigen. Und ich werde von Nelly Sachs zum Beispiel erzählen, die eine Nobelpreisträgerin Berlins, wer kennt heute noch Nelly Sachs, die ihr Land verlassen musste, die Berlin verlassen musste, total in der Vereinsamung und nervenkrank in Schweden lebte, um zu zeigen, was Exil eigentlich bedeutet für die Zerstörung von Personen, dass diese Geschichten sichtbar werden, ja.
Hertha Müller war das. Heute Abend eröffnet sie die lange Nacht des Exils in der Berliner Akademie der Künste. Und ein ausführliches Gespräch mit der Literaturnobelpreisträgerin können Sie heute um 17.30 Uhr in unserer Sendung Kultur heute in Deutschlandfunk hören. Mehr als 70.000 Bücher sind allein im vergangenen Jahr auf dem deutschen Buchmarkt erschienen. Da ist es wirklich schwer, den Überblick zu behalten und die besten rauszupicken. Eine gute Hilfe dabei ist unsere monatliche Lesart-Buchempfehlungsliste. Die stellen unsere Lesart-Redakteurinnen jeden Monat zusammen aus all den vielen Büchern, die bei Ihnen auf den Schreib- und Nachttischen so landen. Diesmal haben Kim Kindermann und Stefanie von Oppen ausgewählt. Und irgendwie sind ja wohl alle Bücher irgendwie mit dem Thema Schweigen verbunden. Diesmal, wie ist das denn entstanden, Stefanie? Wie hat sich das ergeben?
Ja, bei Licht betrachtet könnte man eigentlich jeden Monat eine Liste unter dem Motto Schweigen zusammenstellen, weil wie viele Romane beschäftigen sich mit diesem Thema? Familiengeheimnisse, Kriege, von Kriegen und Diktaturen, traumatisierte Gesellschaften, Tabus und andere Stoffe, die irgendwie sich diesem Schweigen widmen. Und genau solche Bücher und also zwar und hervorragende Bücher waren im vergangenen Monat bei uns im Programm. Und dann muss man ja lustigerweise feststellen, vor 2 Tagen wurde das Internationale Literaturfestival hier in Berlin mit einer Festrede von Francesca Melandri eröffnet. Und da sprach sie genau über dieses Schweigen, wie das eben in der Literatur eine Rolle spielt und wie eben auch Literatur durch gerade das, was man nicht schreibt, lebendig wird und das Buch mit dem Leser in Kontakt tritt und auf der anderen Seite eben auch diese politische Dimension, die sie da aufgemacht hat. Also es passt jetzt gerade total gut.
Oh, auf der Liste ist ja ein Akzenteheft, was sich genau mit dem Thema beschäftigt.
Ja, genau. Also darum haben wir auch zum ersten Mal eine Zeitschrift auf die Liste genommen. Daniela Dröscher hat die herausgegeben. Und die ja mit ihrem vielbeachteten Roman Lügen über meine Mutter auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Und sie hat in einem Gespräch mit uns gesagt, Schweigen sei die Rückseite des Sprechens, was ich auch sehr schön finde. Und sie hat auch noch gesagt, dass ja auch das Schreiben eine Beschäftigung mit dem, also eine Beschäftigung im Schweigen ist. Sie hat für dieses Heft dann Autoren gebeten, sich ältere und klassische Texte zum Thema Schweigen herauszusuchen. Und diese Autoren, eben wie Dennis Utlus, Svenja Leiber, Angela Steidele, haben das getan und daraus zum Teil sehr bemerkenswerte Texte gestrickt beziehungsweise sich eben ins Verhältnis dazu gesetzt.
Und du, Kim, du hast ja ein Kinderbuch mitgebracht, habe ich auch zu Hause liegen, als Mama einmal unsichtbar war. Ich habe es noch nicht gelesen, aber vermutlich spielt da irgendwas Verborgenes ja mit rein. Unsichtbar und Schweigen ist auch nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, ist interessant, wie Stefanie hier gerade das Schweigen dargestellt hat. Ich habe Schweigen ein bisschen anders verstanden. Für mich ist Schweigen nämlich auch Sachen zu thematisieren, die eben schwer zu besprechen sind, also die man eben lieber verschweigt. Und in diesem Kinderbuch von Julia Rosenkranz geht es eben darum, dass die Mutter des Kindes eine schwere Krankheit hat, die ist krebskrank. Und jetzt muss das kleine Mädchen sozusagen erleben, wie diese Krankheit die Familie verändert, was sich da alles verschwindet, was eben sozusagen sprachlos wird. Die Worte verschwinden, das Lachen verschwindet, die Kraft, die Haare der Mutter. Und deswegen ist es ein tief eingreifender Abschnitt in diesem Familienleben. Und ich finde, wie die Autorin das Thema angeht, ganz behutsam und doch sehr, sehr klar beschreibt, was da wirklich passiert, was so eine Krankheit macht, gibt sie eigentlich dieser Zeit der Sprachlosigkeit eine Stimme. Also deswegen habe ich das Buch da drauf gesetzt, weil ich das so wichtig finde, dass es eben Situationen gibt im Leben, über die man nicht sprechen mag oder über die man Angst hat zu sprechen und die aber wichtig sind, besprochen zu werden. Und das zeigt eben dieses Kinderbuch so ganz einfühlsam und klar und ist für mich so eine Stimme gegen die Sprachlosigkeit. Deswegen fand ich es wichtig, als Stefanie gesagt hat, lass uns doch Bücher zusammenstellen, die mit Schweigen zu tun haben, eben zu sagen, nee, es gibt aber auch was anderes neben diesem Schweigen, was Schweigen anders nochmal konterkariert sozusagen.
Und wie ist das in den 2 Romanen, die auf der Liste stehen? Jomba von Karin Peschka und 2 Stromland von Beliban zu Stolberg?
Ja genau, da geht es tatsächlich auch um das Schweigen, das sozusagen aufgelöst wird oder beziehungsweise wo ein langes Schweigen über etwas geruht hat und da kommt jemand und löst es auf. Also in dem einen Roman Jomba gibt es einen Friedhofswärter in einem kleinen österreichischen Dorf. Und das ist ein sehr idyllischer Fleck eigentlich. Aber zwischen den beiden Kriegen oder in den beiden Kriegen gab es da Kriegsgefangenenlager. Und dieser Friedhofswärter fängt an, sich damit zu beschäftigen, weil er nach der Geschichte seines eigenen Bruders, der da umgekommen ist, sucht. Und er will dieser Geschichte auf den Grund gehen und beginnt dann der Dorfbevölkerung den Spiegel vorzuhalten. Und das ist wirklich faszinierend, wie sie mit so ganz vielen verschiedenen Stimmen, also langsam kommen die Leute dann doch ins Reden und langsam hebt sich dieser Mantel des Schweigens von diesem Dorf. Und da muss man sagen, hat Karin Peschka das ganz großartig hinbekommen. Und dann gibt es einen weiteren Roman, Zweistromland von Bellibahn zu Stolberg. Und da geht es um ein Familiengeheimnis und eine junge Frau, die eben erfährt, dass ihre Eltern ursprünglich oder aus Kurdistan kommen, zwischen Euphrat und Tigris, die reist dorthin und geht eben dieser Geschichte auf den Grund. Und das, auch das ist eben ein ganz besonders toller Roman darüber, wie man auf die Suche nach den Wurzeln der Familien geht, aber vor allem auch, wie ein Geheimnis entdeckt wird.
Also richtig bunt die Liste. Ein Kinderbuch hatten wir, zwei Romane, eine Zeitschrift und auch noch ein Sachbuch, Kim. Die geheime Welt der Vögel. Eigentlich hört man ja Vögel immer. Was
genau,
haben die denn?
Genau. Lange diskutiert auch dieser Titel, weil ich finde es ganz wunderbar, wie Jennifer Ackermann hier zeigt, dass eben Vögel, sie sagen es, oder du sagst es, Andrea, eben über Gezwitscher, über Gesang sich für uns so primär verkauft. Aber sie zeigt eben, nee, das stimmt gar nicht, sondern ganz viel passiert hier bei Vögeln, über Gesten, über Farbsignale. Sie spricht auch von verkörperten Worten, die eben eine konkrete emotionale und soziale Bedeutung haben in der Interaktion von Vögeln. Sie tanzen nämlich, sie täuschen, sie spielen. Und ich finde, wie die das hier ausbreitet, wie sie ihre Beobachtungen uns nahe bringt, das ist ein ganz faszinierendes, wahnsinnig tolles Wissenschaftsbuch, das einen auch ein bisschen sprachlos werden lässt und auch ein bisschen schweigen lässt und demutvoll schauen lässt auf das, was alles geht neben den akustischen Lauten.
Aber eine CD mit Vogelstimmen ist nicht dabei.
Nein,
natürlich nicht. Es geht ja um die anderen Gesten.
Die Lesart-Buchempfehlungsliste für den September. Danke, Kim Kindermann und Stefanie von Oppen. Und nochmal anschauen können Sie die Liste auch bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.